Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe. Ja, so klingt es in Reit im Winkel. Diese Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein hat etwas in Europa Einmaliges. Hier können Sie einen Golfball von Deutschland nach Österreich schlagen, in normalen Zeiten. Für die richtige Stimmung am Ort sorgt der Trachtenverein. Von normalen Zeiten können wir leider derzeit nur träumen. Und das hat Folgen, auch für den Golfplatz. Der ist jetzt geteilt. Wir nehmen die nächste halbe Stunde einen einzigartigen Grenzfall unter die Lupe. Genau zwischen Loch 5 und Loch 6. Meinen Kollegen Heinz Schindler hat diese Konstellation gereizt und nach Reit im Winkel gelockt.
Ja, genau die war es. Und zwar ganz genau das, was da zwischen den beiden Hälften war. Profanes Flatterband nämlich. Rot-Weiß, manche sagen auch Rot-Weiß-Rot. Und das markierte in den ersten Corona-Wochen und Monaten wieder die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Das hatte natürlich Auswirkungen auf diesen grenzübergreifenden Golfclub. Und die Geschichten wollte ich mir natürlich am Ort des Geschehens erzählen lassen.
Reit im Winkel. Um dieses Wintersportmecker mit seinen 2400 Einwohnern dreht sich heute unser Nachspielmagazin. Und um die Nachbargemeinde Kössen. Die liegt auf der österreichischen Seite. Und damit sind wir schon mittendrin in der Geschichte, die nicht auf einer Skianlage, sondern auf einem Golfplatz spielt. Auf einem geteilten Golfplatz. Eine Hälfte hier, die andere drüben. Heinz Schindler ist für uns da gewesen, tief im Süden der Republik aus Ostwestfalen kommt. Da ist man ja eine Weile unterwegs mit der Bahn etwa. Wie weit geht's da mit der Bahn?
Das kann man so machen mit der Bahn nach Prien am Chiemsee und dann eine Stunde Busfahrt nach Reit im Winkel. Das liegt ungefähr auf 700 Metern Höhe. Oder aber, ich habe das so gemacht, mit dem Wagen dorthin gefahren, A8 in Bernau dann runter und dann über die Bundesstraße durch die Täler der Chiemgauer Alpen und ein Flachländer wie ich, der staunt ja hinter jeder Kurve über die ganzen Panoramen, die sich da auftun. Und wenn man dann etwa 30 Kilometer lang gestaunt hat, dann landet man auch in Reit im Winkel. Und ich würde das einfach mal mit dem Wort Bilderbuch bayerisch charakterisieren wollen. Ja, und dann muss man sich eben noch 200 Meter trotz Reisewarnung nach Tirol reintrauen. So gelangt man dann an besagten Golfclub und da trifft man interessante Leute. Die Präsidentin Efi Mittermeier, den Manager Michael Scholtes und dann war die Reise jeden Kilometer wert.
Heinz Schindler, wir hören ihn gleich wieder. Jetzt kommt aber erstmal die Efi aus dem Mittermeier-Clan zu Wort.
Wir waren drei Schwestern, Heidi, Rosi, Efi, ich bin die Jüngste. Alle Schwestern waren Skirennläuferinnen, aber vor vielen, vielen Jahren. Weiß nicht, ob man sich da noch erinnern kann.
Na, ich denke mal, die etwas Lebenserfahrenen unter den Hörern sicherlich. Und sie waren ja auch nicht völlig erfolglos.
Nein, das stimmt schon. Ja, nein, wir waren auch über viele Jahre. Die Älteste, die Heidi von 1958 bis 66, die Rose und ich bis 76, ich bis 1980. Das heißt, über diese vielen Jahre hat man den Namen immer gehört. Und wie ich dann längst aufgehört habe schon und ich habe mal irgendeinen Fan getroffen, der gedacht hat, er kennt sich ein bisschen aus, der hat dann 3-4 Jahre später immer noch gesagt, alles Gute im nächsten Winter, obwohl ich auch längst nicht mehr aktiv war.
Das ist ja irgendwo auch ein Kompliment, oder?
Ja, natürlich, hat mich auch gefreut, weil Erfolg kann man immer brauchen.
Ist das für Sie persönlich auch so ein bisschen eine Emanzipation gewesen, quasi dort die Goldrose, hier die Golf-Efi?
Nein, gar nicht, weil die Rose spielt auch Golf. Ich bin ja diese Abstufung in unserer Wertigkeit, sage ich jetzt mal, die bin ich ja gewohnt seit vielen Jahren, damit lebe ich ganz gut.
Martin Scholtes, Sie sind Clubmanager hier im Golfclub. Das Spannendste an dem Namen des Golfclubs ist eigentlich der Bindestrich, oder?
Ja, weil er zeigt eben auch Reit im Winkel und Kössen. Reit im Winkel, deutsche Seite, Kössen, österreichische Seite. Und so verhält es sich eben auch auf dem Golfplatz. Die Bahn 1 bis 5 und die Bahn 18 liegen auf österreichischem Grund und Boden und die restlichen Bahnen eben alle auf deutschem Boden.
So ein grenzüberschreitender Golfclub, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man sicherlich auch wuchern kann? Oder anders gefragt, finden das Leute toll, hierher zu kommen und sagen, ich schlage meinen Ball von Österreich nach Deutschland oder wieder zurück?
Wir sind in Europa der einzige grenzüberschreitende Golfclub. Die Grenze ist zwischen Loch 5 und Loch 6. Also das fünfte Loch hört direkt an der Grenze auf und das sechste geht danach los. Also direkt rüber spielen kann man nicht, aber man überquert eben die Grenze, wenn man unseren Platz spielt. Und das war bisher für uns ein super Marketing-Tool auch, weil eben diese Einzigartigkeit gepaart mit den unglaublichen Ausblicken, die man auf unseren Bahnen hier auf dem Wilden Kaiser und auch auf Reit im Winkel genießt, nur in Corona-Zeiten und geschlossenen Grenzen, wie wir sie Anfang des Jahres hatten, hat sich das eben ins Gegenteil verkehrt.
Frau Mittermeier, mit einmal standen dann hier Leute auf dem Grün, die hatten keinen Platzreife, aber eine Uniform.
Es hat Polizei patrouilliert und hat geachtet, ob auch jemand nur spazieren geht, ob jemand die Grenze überquert. Und das ist schon grotesk. In unserer Zeit kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und er hat uns schon ein bisschen verunsichert, weil man ja nicht wusste, mache ich was falsch, darf ich jetzt da stehen, darf ich nicht. Es war halt schade, weil wir ja praktisch auf unserem eigenen Grundstück die Grenze hatten. Wir durften unser eigenes Grundstück nicht betreten. Das war wirklich eigenartig.
Wurde nur von österreichischer Seite kontrolliert oder von deutscher auch?
Von beiden Seiten.
Und die standen dann beide in Uniform hier auf dem Platz?
Die standen an der Grenze unten an der Fahrstraße sowieso, denn es durften ja Arbeiter zur Arbeit die Grenze überqueren und haben aber auch mit dem Auto diesen Weg hier hoch zum Golfplatz und der dann auch weiterführt nach Kössen. Da wurde mit PKWs patrouilliert, ja, die sind da durchgefahren.
Wie haben Ihre Mitglieder denn darauf reagiert, Herr Scholtes?
Es gab halt auch wirklich sonderbare Situationen, weil wir Mitglieder haben, die haben einen Wohnsitz in Österreich und einen Wohnsitz in Deutschland. Denen war es dann gestattet, 6 Löcher in Österreich zu spielen, mussten dann in sich in ihr Auto setzen, nach Reit im Winkel fahren und durften dann die deutschen 12 Löcher spielen. Sie durften aber eben nicht über diese 3-4 Meter breite Straße gehen. Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ich sag mal, na klar, muss es irgendwo Regeln und Grenzen geben. Aber in der Praxis sieht das halt oft, ja, komisch aus.
In der Praxis dürfen Virus auch kaum hier mitten auf dem Golfplatz Halt machen, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Und ich sag mal, Anfang des Jahres war es ja auch allgemein in der Golfbranche so, dass wenig Verständnis dafür da war, dass wir nicht spielen konnten. Weil wir haben hier ein Areal bei uns von 55 Hektar. Also mehr Platz hat man nicht für einzelne Personen. Und da der Einzelhandel ja dann auch schon wieder durfte, bevor der Sport an der frischen Luft erlaubt war, war da natürlich auch viel Unverständnis da.
Was uns natürlich auch betroffen hat, wir hatten ja Kosten. Wir mussten ja den Platz instand setzen. Unsere Greenkeeper mussten ja von da nach da kommen. Wir können ja nicht doppelte Geräte anschaffen. Das war eben auch noch problematisch. Die Gehälter der Mitarbeiter, wir hatten ja über 4 Wochen länger als alle anderen gar keine Einnahmen, weil wir eben grenzübergreifend noch komplett gesperrt waren.
Herr Scholtes, das war dann so ein Alleinstellungsmerkmal, das man eigentlich gar nicht wollte, oder?
Nein, in dem Fall überhaupt nicht. Die Mitglieder konnten nicht hierher kommen, konnten. Teilweise hatten sie ihre Golfschläger hier stehen und durften halt nicht hierher. Da haben wir natürlich aber auch den Service bereitgestellt und haben die dann an die Grenze rübergebracht und dort übergeben. Das sind so alltägliche Probleme, die dann eben einem auch erst bewusst werden, weil es eben für alle eben ganz normal ist, dass ich eine Grenze überqueren kann und auch an meine Golfsachen komme. Und das war in dem Fall jetzt gar nicht mehr gegeben.
Hat das Clubleben ernsthaft darunter gelitten oder hat man es vielleicht ein bisschen mit dem Humor genommen, mit dem wir jetzt vielleicht drüber reden können?
Also in der Zeit, muss ich sagen, hat es in dem Sinne darunter gelitten, dass es keins gab.
Die Grenze war dicht, die wurde dann aber wieder so stückweise geöffnet, glaube ich, erst für Österreicher in Österreich. In Bayern durfte noch nicht gespielt werden oder in welcher Reihenfolge war es?
In Österreich durfte gespielt werden, in Bayern dann auch, aber wir durften die Grenze nicht passieren.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, man hat mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt, glaube ich, auch Fotos, wo über die Grenze hinweg mal Interviews geführt worden sind. Kann man damit wenigstens in Sachen Öffentlichkeitsarbeit was anfangen oder ist das eigentlich eine Aufmerksamkeit, die man gar nicht wollte?
Na, es war schon schön, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen haben, weil wir auch zu dem Zeitpunkt eben darauf gehofft haben, dass durch die Briefe unserer Vorstandschaft und der Federführung von Frau Mittermeier eben auch bei der Politik was bewirkt. Und wenn man dann eben noch mediale Aufmerksamkeit bekommt, hofft man eben, da noch einen gewissen Schub zu haben. Aber der blieb leider aus. Aber ich würde sagen, geschadet hat uns die mediale Aufmerksamkeit auf keinen Fall.
Was stellt man sich denn da so vor, vielleicht mal beide Außenminister hier eine Runde Golf spielen zu lassen?
Wäre schön, wenn sie beide Golf spielen. Sie wären willkommen, wir würden sie über den Platz führen.
Wer kommt denn sonst generell? Mitglieder, denke ich, aus Österreich, aus Deutschland. Wie viele Touristen sind dabei, die halt einfach mal hier eine Runde machen wollen in dieser wirklich wunderschönen Umgebung?
Wir sind sehr angewiesen auf Touristen. Wir bemühen uns also sehr, dass wir den Gästen bieten, was wir können und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Aussicht, die wunderschöne, die haben wir, das ist ein Geschenk. Das macht es uns schon ein bisschen leichter, dass wir doch viele Gäste haben.
Wir sprachen eben schon so ein bisschen über das Clubleben, das Ideelle, das Miteinander. Wenn wir jetzt mal schauen, wie es wirtschaftlich einen Golfclub eben auch treffen kann.
Wirtschaftlich hat es uns natürlich wie fast alle anderen Golfclubs auch getroffen. Bei uns kam eben noch erschwerend hinzu, dass in Österreich das Golfspielen schon erlaubt war und da eben sämtliche 18-Loch-Anlagen voll bespielt werden konnten. Da kam natürlich kein Österreicher her und sagte, dann spiele ich die 6-Loch. Auf deutscher Seite genauso, die Anlagen wurden aufgemacht. Auf deutscher Seite waren nur 12 Löcher auf, weil eben die Grenze dazwischen lag, kam auch keiner und somit haben wir eben wirtschaftlich, kann man sagen, gute 30, 40 Tage noch Rückstand auf alle anderen Golfclubs und das ist ein Defizit, das nur sehr, sehr schwer wieder aufzuholen ist.
Auch wenn die Saison noch ein bisschen dauern wird, wenn Sie jetzt schon mal drauf zurückblicken, wie es bisher lief, das war ja wirklich ein besonderes Jahr, was nimmt man daraus mit?
Dass man ein dickeres Fell hat, als man dachte, muss ich so sagen.
Kann man da irgendwas auch mitnehmen für den Wiederholungsfall, den wir Ihnen nicht wünschen? Der ja aber theoretisch gesehen immer mal wieder möglich ist. Würde man im zweiten Fall dann anders reagieren?
Ich glaube, wir haben ganz gut reagiert. Wir können ja nur abwarten. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, aktiv einzuschreiten. Wenn man uns aussperrt, dann sind wir ausgesperrt. Dann können wir nichts dran ändern.
Wenn jetzt irgendwie hier jemand ja Grenzpatrouille fährt, guckt man da jetzt ein bisschen anders drauf als vor einem Jahr vielleicht?
Man geht, glaube ich, ein Stück weit routinierter damit um. Weil es ist zum Beispiel so, Tirol ist ja jetzt wieder zum Risikogebiet erklärt worden und man darf momentan bei uns Golf spielen, eine Privatrunde, man darf aber kein Turnier spielen. So, da habe ich halt die Turniere für diese Saison absagen müssen, weil da gibt es halt keine zwei Meinungen. Das ist die Regel, die es jetzt gibt und dementsprechend halten wir uns daran. Wenn dafür Turniere ausfallen müssen, ist das leider so, aber das ist für mich dann das kleinere Übel.
Frau Mittermeier, wenn Sie so eine Polizeistreife hier sehen, schauen Sie die heute ein bisschen anders an als vor einem Jahr?
Im Grunde nicht. Zum großen Teil kenne ich die Leute ja. Ich komme ja aus Reitimwinkel. Nein, weil ich bin ein offener Mensch. Ich gehe auf jeden offen zu. Da habe ich kein Problem damit.
Evi Mittermeier, wenn der Golfplatz von einer Grenze geteilt wird, dann darf der Ball übrigens auch nicht auf die falsche Seite fallen. Dann ist er nämlich weg. Wir bleiben weiter in Reit im Winkel und jetzt wird es wintersportlich. Heinz Schindler war auch dabei beim grenzenlosen Üben der künftigen Heldinnen und Helden vom Schanzentisch. Eine Botschaft, die er mitgenommen hat, Mut kann man lernen.
In der einzigen Grundschule des Ortes trifft sich einmal pro Woche eine Gruppe zukünftiger Skispringerinnen und Skispringer zum Trockentraining in der Turnhalle. So üben sie zum Beispiel den Absprung über Kästen und die Landung auf großen Matten. Hier kommt der Nachwuchs für den Wintersportverein her, sagt Trainerin Caroline Göpfert.
Die besten Erfahrungen haben wir gemacht, indem wir in die Grundschule gehen und die Kinder dort direkt ansprechen, begeistern und mitnehmen zum Grundschulwettbewerb, wird organisiert vom Bayerischen und vom Deutschen Skiverband. Da geht es einfach darum, Kinder auszusuchen, die sich gern im Schnee bewegen, die gern Skifahren, die auch gerne mal über Schanze springen. Die haben einen tollen Tag und bleiben ganz, ganz gern bei uns beim Skispringen dabei.
Eine von denen, die über die Schule zum Skispringen kamen, ist die 8-jährige Franziska Frohwieser.
Ich habe angefangen, wo ich 6 war. Da gab es ein Ferienprogramm, da wollte ich mal hinkommen. Und dann hat die Caro gesagt, ich sollte nochmal wiederkommen. Und dann bin ich immer wiederkommen. Und dann bin ich irgendwann immer ins Training gekommen und immer Skispringer gewesen.
2-mal in der Woche wird trainiert, einmal in der Turnhalle und einmal auf der kleinen Kinderschanze, wo der 8-jährige Leopold Hinterberger erste Erfahrungen sammelt.
Angst hat man immer ein bisschen, finde ich, aber es geht dann schon. Dann freut man sich ja wieder, wenn man es geschafft hat.
Im Winter wird er seine ersten Wettkämpfe haben. Darauf übt er hin, in einer Atmosphäre, die viel Spaß vermittelt und dennoch zielgerichtet ist.
Die Anfahrtshocke, die geht, aber dann das richtig abspringen, dass man es am richtigen Zeitpunkt macht.
Wie trainierst du das am besten?
Eigentlich immer auf der Schanze und daheim dann so Übungen von die Anfahrtshocke richtig tief und so. Da übt man halt daheim ein bisschen und auf so einer Wackelscheibe das Gleichgewicht.
Eine Dreiviertelstunde Anfahrt nimmt er für das Training auf sich, zu dem auch die Überwindung gehört, wenn man denn auf dem Balken sitzt und springen soll. Den Mut aber könne man lernen, so Trainerin Göpfert.
Ja, zu einem gewissen Teil schon. Also die Kinder, die sind vielleicht gar nicht so extrem mutig auf den ersten Blick. Das sind auch viele sehr vorsichtige Kinder dabei. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei dem, was die da machen. Die tasten sich ran. Also wir fangen ja mit den ganz, ganz, ganz kleinen Schanzen an. Die Kinder springen 2-3 Meter. Die steigern sich dann von 2, 3 Meter auf 10 Meter und dann geht es auf die nächste Schanzengröße. Diese Schritte muss man sich zutrauen und die Geduld muss man haben.
Überzeugt werden müssen mitunter die Eltern der kleinen Skispringer, denn nicht immer liegt dieser Sport in der Familie.
Mein Papa hat früher gesprungen und mir macht es einfach mega Spaß. Also die Flüge und wenn du so fliegst und umso größer die Schanze, umso weiter oben fliegst du. Und wenn du gerade richtig springst, richtig von der Schanze erwischst, dann fliegst du richtig, richtig hoch.
Seit 7 Jahren besteht nun die Trainingsgruppe. Einige der anfänglichen Teilnehmer sind inzwischen im Sportinternat und nehmen an internationalen Wettkämpfen teil. Franziska will da auch hin. Irgendwann.
Ich mag Sparta mal im Fernsehen kommen und richtig Skispringen. Meine Oma sagt auch, dass ich Sparta wahrscheinlich mal im Fernsehen kommen. Also die wartet schon im Fernsehen immer auf mich.
Franziska, mal sehen, was wir noch von ihr hören in der weiteren Zukunft. Golfen, grenzüberschreitend, in Reit im Winkel, einmalig in Europa. Derzeit aber nicht möglich aus den bekannten Gründen. Unser Thema heute im Nachspielmagazin. Heinz Schindler hat sich für uns auf den Weg gemacht in den Höhenluftkurort. Ja, auch das ist Reit im Winkel. Wie hat sich die ungewohnte Grenzziehung auf das Vereinsleben, auf das Leben insgesamt in der Grenzregion ausgewirkt? Bürgermeister Matthias Schlechter weiß um die Vorzüge seiner Kommune.
Wir sprechen einfach gern darüber, dass der Zusammenhalt im Ort stabil ist. Und ich schätze im Ort, dass nicht zu viel fremd diskutiert wird, sondern wir sprechen untereinander Probleme ab. Und dafür werbe ich auch sehr deutlich, auch im Amt. Ich zitiere da gerne einen älteren Gemeindebürger, reden wir miteinander, nicht übereinander.
Miteinander reden, nicht übereinander, solidarisch sein, das ist natürlich ein Schlagwort dieses Jahres. Wie weit hat Corona das Leben in Reit im Winkel beeinflusst?
Corona beeinflusst das Leben in Reit im Winkel stark. Dadurch, dass wir ja eine sehr intensiv touristisch geprägte Gemeinde sind und Corona ja sehr weit in den Bereich Gastronomie und Vermietungsbetriebe eingreift, sind wir natürlich seit dem Lockdown oder Shutdown intensiv davon betroffen. Dazu kommt noch die Lage an der Grenze nach Österreich, die uns natürlich sowohl touristisch als auch von den Arbeitskräften her, also insbesondere den Grenzpendlern, stark betroffen hat und die Nachwirkungen, insbesondere im touristischen Bereich, wirken ja noch an.
Seit dem Schengener Abkommen 1998 haben Sie ja im Prinzip die offene Grenze. Nun wurde Ihnen gerade in diesem Sommer mal wieder wirklich vor Augen geführt, sie war einfach nicht offen. War das befremdlich für Sie? Wirkte das skurril? Wie hat man das hier vor Ort empfunden?
Das war sehr befremdlich. Die Älteren von uns, also dazu zähle ich mich jetzt einmal als 48-Jähriger noch, weil ich noch die alten Grenzkontrollen kenne. Also wenn man nach Österreich über die Grenze fuhr oder auch wieder zurück, waren ja österreichische oder deutsche Grenzbeamten bei der Kontrolle. Und das ist jetzt plötzlich über Nacht wieder da gewesen. Zum Teil auch noch etwas martialisch kontrolliert auf österreichischer Seite, weil es da die Verfassung zulässt, dass das Militär an den Grenzkontrollen mit eingreift. Und das sah dann schon mal sehr befremdlich aus.
Und das Virus hat dann wirklich auch dort Halt gemacht, ja?
Das ist hypothetisch. Aber die Maßnahmen waren sicherlich die Überlegungen wert und man kann es ja nicht simulieren, wie es ohne das Ganze gelaufen wäre. Aber die Eindämmungen waren sicherlich an gewisser Stelle notwendig. Schwierig wird es natürlich dann bei Betrieben, die die Arbeitskräfte über die Grenze pendeln lassen mussten. Ohne die Hälfte der Mitarbeiter funktioniert ja Firma nicht mehr. Das gab dann schon Verstimmungen in der Wirtschaft, die dann auch politisch so weit hochgereicht wurden, dass man mal Zeittaschen morgens, abends und dann später mal mittags eingebaut hat, damit man zumindest diesen Pendelverkehr gestalten konnte.
Herr Weindl, Leiter der Touristinfo hier und unser zweiter Gesprächspartner in dieser Interviewrunde. Corona, was war alles eingeschränkt, gerade im touristischen Bereich?
Die Gastronomie war eingeschränkt, hat Lösungen finden müssen. Dann die Freizeitangebote, wir haben sehr viele geführte Wanderungen, wir haben ein ganz umfangreiches Kinderprogramm. Dazu hat man sich Hygienekonzepte überlegen müssen. Wir haben das eingeschränkt, aber wir haben alles durchführen können. Wir haben teilweise verstärkt mehr Termine gemacht, aber im Grunde genommen konnten wir unser Angebot anbieten, bis auf Großveranstaltungen, ist ganz klar.
Die Leute, die nach Reitemwinkel kommen, woher kommen die und weshalb kommen die?
Hauptsächlich aus Deutschland und da verstärkt aus Nordrhein-Westfalen. Das ist unser stärkster Stamm, auch von Stammgästen her. Und die meisten Gäste kommen aber mittlerweile aus Bayern, weil Bayern für Bayern auch ein sehr attraktives Urlaubsland ist. Aber sonst quer durch den Bundesländern und aufteilen tut sie sich nach Bundesländergröße oder Bewohnerzahl. Genauso spiegelt sie das dann bei uns in der Statistik wieder.
Und war ja in diesem Jahr gerade empfohlen worden, macht den Urlaub daheim in eurem eigenen Land. Hat sich das auch hier wieder gespiegelt?
Auf alle Fälle. Für uns muss man jetzt in Corona-Zeiten schon sagen, es war für uns eine Chance. Wir haben eine neue Gästeschicht bekommen. Die werden nicht nach Reitemwinkel gefahren, die werden auch nicht in die Alpen gefahren. Ich glaube, das tut generell den ganzen Deutschlandurlaub gut. Und die meisten Gäste, also ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen, haben diesen Urlaub hier in den Bergen genossen. Es war grün, sie haben baden können, wir haben Badeseen, man kann wandern. Also ich denke, das Freizeitangebot ist attraktiver wie am Meer.
Nun ist momentan diese bayerische Corona-Verordnung, nenne ich die erstmal ganz der Einfachheit halber, die kann man halt so interpretieren wie der Vorstand vom FC Bayern neulich im Stadion. Wenn Sie das hier so machen, glaube ich, hätten Sie wahrscheinlich mehr Ärger.
Wir haben die Erfahrung gemacht, die Gäste schauen sehr wohl auf Abstände und die möchten ein Hygienekonzept haben. Wir haben auch die Betriebe im Vorfeld über die DEHOGA, über die Verkehrsvereine, über die ganzen Verbände und Organisationen informiert, wie sie denn ein Hygienekonzept erstellen, das den Gast zufriedenstellt und natürlich auch eine eigene Sicherheit gibt. Und da haben wir sehr viel Arbeit investiert und Zeit investiert und das hat sich ausgezahlt. Wir haben also keine Fälle gehabt. Wenn irgendwo mal was schiefgelaufen ist, haben wir in der Gemeinschaft mit dem Bürgermeister zusammen gleich nach dem Rechten geschaut, sage ich mal, und Verbesserungsvorschläge gebracht und so umgesetzt und haben eigentlich da auch keine Schwierigkeiten gehabt.
Gab es oder gibt es eigentlich wirklich Leute, die sich in der Zeit auch nicht über die Grenze trauen?
Am Anfang war das so, da war ja Hubschrauberkontrollen und da hat man wirklich ausgesprochen, nach Österreich darf man nicht gehen und die haben eine Patrouille gemacht an den Grenzen. Es war sehr befremdlich, wie der Bürgermeister schon gesagt hat. Aber das hat sich dann gelegt und auch jetzt, wo wieder verschärft ist, man darf ja über die Grenze gehen, weil der Virus macht ja da nicht Halt. Und beim Wandern muss ich wirklich auch immer sagen, man ist ja in der Natur, man ist alleine in der Natur und da ist die Ansteckungsgefahr nicht groß, wenn man die Natur genießt.
Nun ging im Frühjahr auch Bilder halt durch die Medien, ein Flatterband mitten über diesem grenzübergreifenden Golfplatz. Schlägt man da als Touristiker beide Hände über dem Kopf zusammen oder sagt man, okay, es ist irgendwo natürlich auch ein medialer Auftritt?
Also ich nutze das, die skurrilen Sachen sind oft gut. Ja, es ist eine geografische Eigenheit von Reitemwinkel. Wir wohnen im Dreiländereck und ich glaube, die meisten Touristen, auch die Einheimischen, wissen nicht hundertprozentig, wann sie jetzt wo sind beim Wandern. Sind sie in Salzburg, sind sie in Tirol oder sind sie in Bayern? Also im Dreiländereck kann man ja hin und her springen und von daher sehe ich das im Nachhinein eher wirklich als Chance für uns, einfach das touristische Angebot darzustellen.
Herr Schlechter, hatten Sie damals gedacht, ja, so ein Flatterband auf dem Golfplatz, das ist genau das, was man eigentlich nicht braucht?
Ich würde mal so sagen, das versteht heute keiner. Der Golfplatz ist ja grenzüberschreitend. Damit merken Sie im Prinzip, wenn Sie die kleinen Grenzsteine nicht kennen oder sehen, ja gar nicht, wenn Sie das Land verlassen oder wieder betreten. Die Golfspieler natürlich oder auch die Verantwortlichen vom Golfclub haben das ja auch nicht verstanden. Das Golfclubhaus ist auf österreichischer Seite. Man konnte dann einen Teil der Bahnen ja bespielen, aber eben nicht auf deutscher Seite. Auf deutscher Seite, als das dann mal erlaubt wurde, konnten sie wiederum nicht zurück also Richtung Clubhaus. Sie konnten die immer auch nur ein paar Löcher Golf spielen. Das Flatterband auf offener Wiese oder auf offenem Golfplatz sah jetzt sehr skurril aus. Im Prinzip ja wäre das ja was für die versteckte Kamera, wenn es nicht so traurig wäre. Der ganze thematische Hintergrund. Es war wohl die einzig pragmatische Lösung, dass man die Grenze wieder mit dem Flatterband sichtbar macht, weil ein Bauzaun oder dergleichen ist ja schon aufgrund der nötigen Länge ja kein probates Mittel. Es hatte wohl niemand eine bessere Idee, als ein Flatterband hier zu installieren.
War das eigentlich Flatterband allein oder wurde dann wirklich dort auch noch kontrolliert?
Da wurde auch kontrolliert.
Von welcher Seite?
Österreich.
Das müssen ja Bilder wirklich gewesen sein, die einmalig sind.
Ich hoffe auch, dass es einmalig ist, zumal ja nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär ja auch die grüne Grenze kontrolliert hat. Also das waren jetzt nicht Bilder wie an der Zonengrenze BRD und DDR, aber es hat schon sein können, dass sie da einen Polizisten mit einem Soldaten antreffen. Das Ganze bewaffnet. Und das ist natürlich schon ein Bild, das wir nicht mehr haben möchten.
Sind da eigentlich, ich sag mal, auch ja Gräben aufgetan worden, die man eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr hat? Einfach so durch dieses Gefühl, da steht wieder einer und kontrolliert?
Nein, ich würde es völlig gegenteilig sehen, weil man kennt sich grenzüberschreitend und jetzt sind wir eigentlich getrennt worden. Durchs Schengen-Abkommen und die nicht mehr sicht- oder fühlbare Grenze sind wir eigentlich eher zusammengewachsen und jetzt sind wir gegen unseren Willen getrennt worden. Also eher schweißt ja sowas zusammen, als dass es uns trennt.
Es sind über 400 Betriebe, die ja mit Fremdenverkehr zu tun haben, davon abhängen. Ist das ein Charakteristikum Ihres Ortes oder ist gerade dann auch eine ja vielleicht gefährliche Abhängigkeit vom Fremdenverkehr gegeben, gerade in Corona-Zeiten?
Die Tourismusintensität könnte man schon irgendwo in Richtung Abhängigkeit sehen. Ich würde es anders sehen. Wir haben aufgrund der geografischen Lage, auch der althergebrachten Professionalität, die sich ja über die Jahrzehnte oder eigentlich in über 150 Jahren Tourismus entwickelt hat, haben wir hier die Chance, Arbeitsplätze vor Ort zu generieren. Und ich würde Reit-im-Winkel nicht gerne als reine Schlafstadt sehen. Der Tourismus ermöglicht uns, und das wissen auch die allermeisten, eine Infrastruktur, die wir sonst mit einem Ort mit unter 2500 Einwohnern ja nicht hätten.
Gleichwohl wird geworben, Herr Weindl, mit Ruhe und Stille. War es ein bisschen zu viel davon?
Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben dieses große Tal hier. Also im Gegenteil, die Gäste bestätigen uns das. Hier finden sie Ruhe und Stille, auch wenn der Ort voll ist. Weil wir haben die Möglichkeiten, vom Ort aus Wanderungen in die Natur zu machen. Jeder findet sein eigenes Plätzchen in der Natur und der Gast will Ruhe und Stille, aber er will im Ortskern natürlich auch ein Leben haben. Und das können wir eigentlich bieten durch die vielen Gaststätten, die wir haben. Darum haben wir den Andrang schaffen können, weil wir viele Gaststätten haben, die ihr Angebot bieten.
Herr Schlechter, lassen Sie uns eben über das Vereinsleben reden hier. Sie haben eingetragene Vereine, 27, 6 oder 7 davon haben direkt mit Sport zu tun. Sie sind sehr, sehr breit aufgestellt hier am Ort.
Das kommt natürlich auch daher, dass wir auch ein Wintersportort sind und sich daher naturgemäß gegenüber Orten, die ja nur Sommersport bieten, ja, alpiner und nordischer Skilauf, ja hier auch noch möglich sind. Und wenn Sie so nah an der Natur wohnen, dann liegt es ja auch nah, dass Sie Bergsport, Skisport und jeglichen anderen sommerlichen Sport, also Tennis, Fußball, neu ergänzen können.
Dennoch die Bandbreite ist im Vereinsleben, denke ich mal, sehr, sehr groß. Natürlich, Sie haben hier zwei Vereine, die haben 500 Mitglieder, bezogen auf 2.500 Einwohner. Also ist jeder fünfte hier Mitglied im Wintersportverein oder im Gebirgstrachtenerhaltungsverein. Natürlich Doppelmitgliedschaften, logisch. Aber das sind ja schon beeindruckende Zahlen.
Ja, die Größe des Wintersportvereins hängt natürlich auch mit der Wintersporttradition von Reit im Winkel zusammen und dass im Prinzip ja jeder Skifahren kann und dann ist ja der Anschluss schon in der Jugend an den Wintersportverein ja nachvollziehbar. Was den Trachtenverein betrifft, das ist eins der Rückgrate, wenn ein Ort mehrere haben kann, für Vereinsleben und Kultur und die Identifikation zwischen den Einheimischen und beispielsweise diesen beiden Vereinen ist ja, wie man sieht, sehr groß.
Weil diese Vereine auch wirklich überall präsent sind, ne?
Ja, die leben auch von der großen Jugendarbeit, sowohl im Wintersportverein wie auch im Trachtenverein, wenn wir bei diesen beiden bleiben, beginnt es im Prinzip ja schon im Kindergartenalter, wo sie dann das eine ja mehr Richtung Kultur, das andere mehr Richtung Sport ins Vereinsleben einsteigen und dann können sie ja beides bis, wenn sie wollen, ins hohe Alter zum einen aktiv betreiben oder sie bleiben irgendwo mit ihrer Seele ja auch Vereinsmitglied.
Fördert die Gemeinde dort eigentlich bei den Vereinen?
Ja, also die Sportanlagen sind zum Teil oder eigentlich zum großen Teil im Gemeindebesitz und auch der örtliche Bauhof sorgt ja für die Pflege der Sportanlagen. Beim Trachtenverein, der tritt ja im gemeindlichen Festsaal auf, hat hier unter der Touristinfo einen neuen Probenraum errichtet bekommen. Auch die eine oder andere Unterstützung, die man ansonsten während des Jahres braucht, also findet bei der Gemeinde und auch beim Bürgermeister, denke ich, ein offenes Ohr.
Sind das ideelle Unterstützung oder auch finanzielle?
Sowohl als auch. Da ist das Geld auch gut investiert, weil wir wirklich, also auch der Gemeinderat, sehr viel Wert auf Jugendarbeit legt. Und das wollen wir auch weiterhin, auch in anderen Bereichen und auch für andere Vereine weiterhin fördern, weil das ist ja die Basis eines stimmigen Zusammenlebens.
Blicken wir mal ein bisschen voraus, Herr Weindl. Die Wintersportsaison steht vor der Tür. Wie wird Corona im Wintersporturlaub vor allem umgesetzt?
Wir haben das Glück, nicht nur Alpinort zu sein, sondern wir haben auch nordischen Langlauf, klassisch Skating, Schneeschuhwanderungen, Winterwanderungen mit im Programm. Und ich denke, durch das breit gefächerte Angebot vom Alpin bis zum Wandern, bis zum Spazierengehen auf Schnee, kann man die Gäste so verteilen, dass man die Abstände einhalten kann, dass man unsere Ruhe und Stille genießen kann. Und so findet jeder sein Angebot. Wir sind natürlich parallel auch dabei, Vorkehrmaßnahmen zu betreiben. Wir werden unter anderem den ein oder anderen Winterwanderweg verbreitern. Wir werden Loipen verbreitern. Wir werden Sammelstellen mehr auswalzen. Konzepte mit dem Pendelverkehr erarbeiten und die Hotels, die sind ja fit, die haben ja jetzt gelernt im Sommer und das wird sich im Winter nicht viel ändern, also da sehe ich keine großen Probleme. Einschränkungen wird es geben, aber keine dramatischen.
Das heißt, Wintersport ist mit Abstand möglich?
Auf alle Fälle.
Dann hört man aus Österreich, dort soll es in diesem Jahr keinen Après-Ski geben. Befürchten Sie, dass dann Österreicher zum Feiern hier herüberkommen oder sagt man, naja, okay, Kommerz ist eben jeder, der kommt?
Nein, wir sind eigentlich nie das Après-Ski-Ort oder wir haben uns jetzt, sage ich, vielleicht in den letzten 40 Jahren auf keinen Fall zu einem Après-Ski-Ort entwickelt, ganz bewusst nicht. Hüttenabende gibt es, die kann man auch weiterhin abhalten. Man bleibt auf dem Sitzen sitzen, man tanzt nicht, man geht da nicht hin, kann man schöne Hüttenabende verbringen. Aber sonst haben wir kein Partyleben wie Schirmbars oder Halligalli-Schuppen oder Diskos. Das gibt es bei uns nicht. Sucht auch der Gast nicht. Wir sind traditionell auf Familien ausgelegt oder auf die Gästeschicht, die wegen sportlicher Aktivitäten herkommt und die Natur genießen will. Und von daher haben wir da quasi kein Problem, würde ich sagen.
Wenn wir über Wintersport reden, dann reden wir natürlich auch über Edelmetalle. Die Luft hier ist irgendwie ein bisschen edelmetallhaltig im Ort. Wenn man schaut, bei der Goldrosi angefangen. Kommen Leute wirklich nach Reit im Winkel, weil sie sagen, vielleicht treffe ich die Rosi irgendwo im Edeka? Oder ziehen diese Medaillen wirklich noch Publikum? Oder ist das eigentlich schon aus einer Zeit, die ein bisschen weit her ist?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, Reit im Winkel verdankt sehr viel da. Goldrosi dadurch haben, ist die Winkelmoos die bekannteste Alm in Deutschland geworden. Die Rosi strahlt da immer noch. Sie hat jetzt vor kurzem ihren runden Geburtstag gefeiert und auch in den Medien ist sie weiterhin präsent. Sie liebt die Winkelmoosalm. Wenn sie auftritt, ist sie immer noch ein Publikumsmagnet und von daher strahlt die sicher noch aus, definitiv. Und wir sind immer froh, wenn sie Reit im Winkel besucht und auf der Winkelmoosalm ist.
Herr Schlechter, Corona-Hygienemaßnahmen etc. Wird man sich hier daran gewöhnen müssen? Wie schaut's aus?
Ich hoffe, dass wir uns mal wieder in einer Situation befinden, in der wir diese strengen Maßnahmen mal nicht mehr brauchen. Also, aber wir haben uns, denke ich, in unserer Gesellschaft schon daran gewöhnt, Abstände einzuhalten und Nasenschutz zu tragen. Unsere Gäste, stelle ich fest, aber natürlich auch die Einheimischen, wissen, dass Sicherheit und Gesundheit auf dem Spiel steht und tolerieren Vorschriften, die sie im Supermarkt oder auch im Restaurant haben. Ich glaube, dass wir uns auch eine Zeit lang daran gewöhnen müssen oder haben uns ja schon daran gewöhnt. Aber ich glaube nicht, dass es komplett mal so wird, wie es vorher war.
Abschließende Frage, was nimmt man aus so einem besonderen Jahr mit?
Das Bewusstsein, dass nicht alles schlecht ist an der Situation, weil viele, viele wieder zu sich selber, zu den Familien, zu der Qualität von Unterhaltung miteinander reden und etwas weniger Tempo gekommen sind.
Was denken Sie, was nimmt man aus dem Jahr mit?
Wir leben ja von der Natur und ich denke, die Natur war der große Gewinner. Wenn ich da an den Flugverkehr denke, wenn ich an die billigen Pauschalreisen denke, hat die Natur sehr, sehr gewonnen und mir natürlich auch, weil viele Gäste die Alpen entdecken konnten und auch den Vorzug der Alpen und unser Angebot schätzen. Und ich glaube, wir werden auch nach Corona noch viele begeisterte Gäste haben und die sich einfach fragen, muss ich jede Flugreise machen oder kann man in Deutschland, sprich in Bayern, auch schon Urlaub machen?
Reit im Winkel scheint gut aufgestellt, Heinz Schindler mit seinen Eindrücken. Und vielleicht schauen wir noch mal vorbei dann zu Beginn des nächsten Jahres.